Darüber spricht man nicht.
Oh doch, und wie wir das tun.
Im Pelvic Talk Podcast sprechen wir über die Geheimnisse des Beckenbodens
und zeigen dir, dass es definitiv nichts zu schämen und verschweigen gibt.
Jubiläum, Jubiläum.
Ja, liebe Pelvicins, ihr könnt euch denken, was das vielleicht heißt. Ja, wir haben ein kleines Jubiläum, eigentlich im Februar
30. 2. 30. Folge!
30. Folge und seit einem Jahr gibt es unsere Pelvicins-Programme.
Viel zu feiern für uns und wir haben noch nicht einmal Weihnachtsfeier gehabt.
Ja, das stimmt.
Buh. Aber über die Terminausmachung reden wir später. Hallo liebe Judith.
Hallo liebe Lena und ein herzliches Willkommen an unsere Pelvicins. Um was geht es in unserer Jubiläumsfolge?
Naja, das Jubiläum ist ja schon etwas Besonderes. Deswegen haben wir uns gedacht, wir plaudern aus unserem Praxis-Alltags-Nähtäschchen.
Genau, denn wir sind ja noch immer beide, zumindest zu einem Teil, in unseren Praxen tätig und haben ja auch Pelvic Wings aus der Praxis heraus gegründet. Warum Pelvic Wings dann entstanden ist, erfährt ihr ja auch irgendwie ein bisschen in der Folge. Mhm. Und ich würde vorschlagen, wir starten gleich mal rein und wir sind ja vom Grundberuf Physiotherapeutinnen.
Yes.
Was ist so die klassische Berufsgruppenzuordnung oder was denkt jemand, wenn du zum Beispiel der Freundin, deiner Tante erzählst, du bist Physiotherapeutin? Was glaubt sie, dass du machst?
Also meistens bekomme ich die Antwort, mei jo, ich brauche halt eher mal wieder eine Massage. Das kriege ich immer und mittlerweile reagiere ich nicht mehr darauf, weil das zipft mich schon so an, dass jeder immer glaubt, als Physiotherapeutin massiert man nur. Und nein, tue ich nicht.
Aber was sagen sie bei dir? Ziemlich ähnlich wie, ja, mein Rücken, der ja, braucht halt eher Behandlung.
Stimmt.
Nein, Len und ich sind keine orthopädischen Physiotherapeutinnen. Wir haben uns nicht darauf spezialisiert, zu massieren oder Knochen einzurichten, sondern wir haben uns auf ein besonderes Herzensthema spezialisiert.
Die Frauengesundheit. Und wenn du deinen Bekannten oder deiner Familie dann sagst, auf was du spezialisiert bist, was sagen sie dann?
Witzig, das habe ich eigentlich noch gar nie gemacht. Meistens sage ich immer, ich mache nur gynäkologische Patientinnen, wenn auch jemand anruft. Mhm. Und die Männer sagen dann immer, kann ich auch kommen? Also ich glaube, manche assoziieren mit dem Begriff auch gar nichts. Mhm. Und wenn man dann sagt, okay, man macht nur Frauen, dann ist schon mehr aha. Aber ich glaube, dass sich viele im Umkreis auch immer nicht wirklich vorstellen können, was das wirklich heißt.
Mhm. Ja, stimmt. Wobei ich dann schon manchmal so die Antwort bekomme, ah, okay, das heißt Schwangere oder,
ja, oder Klassiker,
Rückbildung.
Dass nur Schwanger und Rückbildung im Fokus
selten,
steht.
Selten, dass ich dann die Antwort bekommen habe, oh ja, du übrigens, zum Beispiel von meiner Tante, da hätte ich schon auch ein Thema, können wir da mal reden.
Ja.
Aber das ist wirklich die Seltenheit.
Ja, das ist leider einfach noch nicht so verbreitet, dass Physiotherapeuten sehr breit gefächert aufgestellt sind und jeder hat einfach sein Spezialgebiet hat und in seinen Kompetenzen lebt und arbeitet, was gut so ist, weil bei uns in der Praxis, da läuft natürlich auch ganz viel über Übungen, über Training, aber auch übers Hingreifen.
Mhm. Und wir haben in der Praxis recht häufig auch wirkliche Spezialfälle und von denen möchten wir euch heute auch ein bisschen erzählen, von den Good Ones and Bad Ones sozusagen.
Den Funny Ones, wir arbeiten ja trotzdem schon eine Weile an Patienten und Patientinnen. Genau.
Also auch bei den Fails werden wir euch ein bisschen mitnehmen, weil auch die gibt es natürlich ab und an.
Liebe Lena, was war der kurioseste Satz, den je eine Patientin oder ein Patient zu dir gesagt hat?
Es war eine Dame, die war das erste Mal bei mir und ich mache immer recht gerne in der ersten Einheit einmal so eine Aufklärung. Was ist denn überhaupt der Beckenboden? Wie sieht er aus? Becken ertasten und so weiter. Und sie hat mir dann am Ende der Einheit gestanden, dass sie nicht wusste, dass Frauen 3 Körperöffnungen haben. Sie dachte, dass Harnröhre und Vagina eins ist und man praktisch über die Vagina auch den Harn verliert. Und das war ziemlich kurios. Da habe ich auch nicht so wirklich gewusst, wie ich da jetzt reagieren sollte, weil ich in meiner Bubble angenommen habe, dass das eigentlich selbstverständlich ist. Aber ich glaube jetzt seitdem, dass Frauen, die sich noch nie so mit dem Thema auseinandergesetzt haben, wobei diese Dame sogar eine Tochter geboren hat, aber dass das nicht so selbstverständlich ist, dass man das weiß. Deswegen kläre ich mittlerweile noch deutlicher auf und sage das immer dazu.
Dass wir Frauen 3 Körperöffnungen haben.
Und die Männer eben nur 2. Die haben ja keine Scheide. Wie mir schon aufgefallen ist. Was war es bei dir? No pressure.
Naja, ich weiß nicht, kann man es als kurios einstufen? Für mich war es eher nicht negativ erschreckend, aber wundernswert. Und ich habe dann auch mit Freundinnen darüber gesprochen. Und dann ist mir wieder aufgefallen, okay, wir leben einfach in einer Bubble. Nämlich, ich frage halt auch sehr gern, gerade bei Geburtsverletzungen so, das war immer eine Frau nach der Geburt, das ist schon eine Zeit her gewesen, ich glaube 3 oder 4 Jahre, also wirklich nicht akut nach der Geburt. Und ich frage halt dann immer, ja, hast du das Gefühl, es schaut jetzt anders aus wie vorher? Und die Antwort war, sie hat sie ihr Geschlechtsteil noch nie selbst angeschaut. Und ich glaube, also für mich war das so,
ich verstehe dich.
Aber es ist, glaube ich, echt normal. Also, liebe Pelvic Queen, wenn du jetzt da gerade zuhörst, egal wer zuhört, wenn du das mit deinen Freundinnen besprichst, du bist sicher nicht die Einzige, wenn du das auch noch nicht gemacht hast. Aber da sieht man wieder, in welcher Bubble wir sind. Für uns ist das so normal, dass wir uns auch mal auf einen Salzteig mit unserer Vulva sitzen.
Für einen Vulva-Abdruck, ja. Aber weißt du, was ich mir dann immer denke? Die Frauen, die sich die Vulva rasieren, müssen ja eigentlich auch hinschauen, oder? Sind das dann Frauen, die nicht, sich nicht
also rasieren? Sie war auf jeden Fall rasiert, weil ich habe sie auch vaginal behandelt. Aber ich weiß nicht, es sind halt Schamlippen drüber.
Na, okay, ja, weiß schon.
Falls du weißt, wie die weibliche Anatomie ausschaut.
Danke fürs Erinnern. Ja, danke. Aber ich kann das schon verstehen, weil es ist ja jetzt auch nicht selbstverständlich, dass man sich einen Spiegel schnappt und dann wirklich mal genau hinschaut. Spannend.
Aber ich rate das auch immer meinen Patientinnen vor der Geburt, dass man dann eben auch den Vergleich hat zu, wie ist es vorher gewesen, wie ist es nachher gewesen, weil total viele Patientinnen sagen dann irgendwie, sie sehen oder spüren was, weil die Hebamme halt gesagt hat, sie soll sich das mal anschauen oder wir Therapeutinnen, und das war vorher sicher nicht da. Und dann frage ich immer, hast du es vorher auch angesehen, weil, und dann heißt es immer, nein. Und dann kann man halt gar nicht beurteilen, ist das jetzt wirklich, schaut das wirklich anders aus oder ist jetzt nur von der Wahrnehmung her anders?
Vor allem, es ist auch ein Einsatztipp, den ich immer mitgebe, wenn man mit dem Beckenbodentraining beginnt, dass man sich auch einmal mit einem Spiegel wirklich zusieht, wenn man den Beckenboden aktiviert, weil man das ja von außen dann auch tatsächlich etwas sehen kann und das dann ein gutes Feedback auch ist, ein externes Feedback praktisch. Also probier's gerne mal aus. Schnapp dir einen Spiegel, leg dich hin und dann guck einmal hin sozusagen.
Hat es bei dir schon mal einen peinlichen, aber lustigen Moment in der Praxis gegeben oder wo du dir gedacht hast, boah, das war so eine verrückte Methode, wenn der Patient sagt, okay, er hat sich schon selber therapiert oder die Patientin? Weil ich finde ja schon, irgendwie, wir waren ja auch sehr, 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 sehr jung. Wir sind beide von der Schule gekommen, wie wir mit Physio gestartet haben. Und ich kann mich schon erinnern, auch so in den ersten Praktika, wo du halt dann irgendwie 18 bist und Themen ansprechen musst, wo man halt vielleicht gerade am Anfang steht, das ist halt manchmal schon eine peinlich berührte Situation ist.
Ja, ich hatte dich schon, aber das waren eigentlich alles männliche Patienten.
Ja, bei mir auch.
Ich habe letztens einen männlichen Patient gehabt, nach Prostata-Operation, der wirklich sehr stark an Inkontinenz leidet, der gesagt hat, sein größtes Problem ist eigentlich, dass er dauergeil ist. Durch diese Feuchtigkeit. Das habe ich skurril gefunden. Habe ich auch kurz schlucken müssen, weil normalerweise geht es eher in die andere Richtung, dass die Lust dadurch natürlich schwindet. Und dann habe ich mal so überlegt, okay, was bedeutet das jetzt für den Patienten? Und ist das jetzt ein Problem? Oder passt das auch so für ihn? Genau, da war es dann eher so das Thema, okay, wie kommuniziert man das mit der Partnerin, die doch da ist? Und wie handhabt man das mit der Inkontinenz? Aber das war ein bisschen skurril, weil es eben mal in diese Richtung gegangen ist. Und skurril war auch ein männlicher Patient, den ich auch für den Beckenboden behandelt habe, der danach mit mir auf ein Date gehen wollte, wo ich mir auch
wirklich
gedacht habe, mutig, würde ich nie fragen.
Nach Ende der Therapie oder mit?
Nein, die war nämlich noch nicht abgeschlossen. Nein. Und das war nämlich das Unangenehme, weil die Date-Einladung ist über SMS gekommen. Und ich habe das schon meinen Freund auch gehabt und habe mir echt gedacht, würde ich jetzt sein Bein behandeln, wäre es trotzdem noch einmal was anderes, als wenn ich mit ihm jetzt jede Einheit über seinen Beckenboden und über Sex und Sonstiges spreche. Und habe dann freundlich abgelehnt und er ist dann das nächste Mal eben wieder gekommen und ich habe schon ein bisschen Angst davor gehabt, ob das Gesprächsthema wird. Und man hat gemerkt, dass wir beide peinlich berührt waren. Und er hat sich dann aber am Ende sogar entschuldigt dafür, dass er mich gefragt hat. Und ich habe dann eh gesagt, ja, alles gut und sehe das als Kompliment und bla bla bla.
Ja.
Und ich glaube, damit war die Therapie aber auch abgeschlossen.
Ja, okay, das kann ich mir vorstellen.
Ja, also falls ein Mann zuhört, fragt eure Physiotherapeutin, die euch in diesem Bereich behandelt, bitte nicht nach einem Date.
Oder erst, wenn die Therapie abgeschlossen
ist. Genau.
Aber es gibt ja auch irgendwie so Momente, wo man in der Praxis steht oder wenn man eine Nachricht oder einen Anruf von einer Pelvic-Wins-Kunde bekommt, wo man sich so denkt, boah, mir fällt immer das Wort auf Deutsch nicht ein. Ich finde, in Spanisch gibt es so ein schönes Wort, so vale la pena. Also es war es so.
Vale la pena.
Oder wie?
Ja. Sag nochmal.
Vale la pena.
Vala?
Vale.
Vale
la pena.
La pena.
Das heißt so, es war es der Mühe wert, aber also alles, was man dafür gemacht hat, das hat sich so richtig ausgezahlt, weil es halt so zu 1000% zurückkommt. Und ich finde, in Deutsch gibt es da einfach kein schönes
aber
Wort.
Aber das ist eigentlich voll die schöne Bedeutung für Vala la pena.
Ja, ja, aber ich finde, auf Deutsch hört sich das dann so, es war halt der Mühe wert, so irgendwie total.
Ja, auf Deutsch hört sich nichts so sexy an wie auf Spanisch,
ja,
ganz
aber
ehrlich.
Auf jeden Fall gibt es da, finde ich, schon so Momente, oder, wo man so irgendwie wieder back to the roots sich versetzt fühlt und eben so den Vale la pena Effekt hat.
Erzähl ein Beispiel.
Puh. Ich denke, da gibt es wirklich viele Beispiele, aber das gerade oder die zwei gerade akutesten war wirklich das eine vor einer Woche und das andere tatsächlich heute ist Mittwoch, Montag. Und das letzte Woche war eine Patientin, die ziemlich viele Probleme im Beckenbodenbereich hatte, sei es jetzt Inkontinenz, eine Mischinkontinenz, also nicht wirklich tragen, nicht wirklich Stress, ganz viel emotionale Belastung und dann irgendwie ist das Thema halt Sex natürlich auch aufgekommen, weil das ist ja ein Riesenthema und sie da wirklich zu, einfach von einer auf die andere Sekunde zu weinen angefangen hat.
Oh.
Weil sie hat gesagt, sie hat einfach seit 4 oder 5 Jahren keinen Sex mehr mit ihrem Partner, weil sie das Gefühl hatte, sie hatte Tröpfchen verloren beim Geschlechtsverkehr. Und für sie war das so schlimm und so dramatisch, dass sie keinen Sex mehr mit ihrem Partner haben kann.
Oh Gott.
Und sie aber eben noch nie, weil ich habe dann gefragt, ja, ob das schon mal Thema dann war in einer Beziehung oder, und sie hat gesagt, nein, sie haben auch nie darüber gesprochen, also die leben seit 4 oder 5 Jahren aneinander.
Mhm.
Mit dem Riesenfragezeichen eigentlich von Partnerseite, warum die Frau halt keinen Sex mehr will.
Mhm.
Und das ist, das war, finde ich, ziemlich, ja, emotional, weil sie gesagt hat, das hat sie noch nie jemandem erzählt. Und ist ja trotzdem auch als Therapeutin, man sieht ja die Patienten schon mal, verbringt viel Zeit mit ihnen, aber jetzt nicht, dass man ja so ist wie eine 10-jährige Freundin oder so. Und ja, ich halt dann schon versucht habe, sie da ein bisschen dahingehend zu beraten und ja, ihr da ein gutes Gefühl zu geben und ihr dann auch eine Vorlage von unserer Lusttorte geschrieben, also gesendet habe. Die findet ihr natürlich in unseren Pelvic Wins Programmen. Wir klären auch nachher noch gern drüber auf, was es ist. Weil ich gesagt habe, okay, vielleicht findet ihr somit spielerisch irgendwie wieder einen Zugang, um zumindest einmal drüber zu sprechen, weil ich irgendwie gemerkt habe, dass das ihre Symptome extrem verschlimmert hat.
Das glaube ich.
Und sie mir halt dann vorgestern, oder am Sonntag war es sogar, geschrieben halt, dass das erste Mal wieder nach 5 Jahren Sex hatten.
Wirklich?
Und oh das halt Gott. So die Bereicherung ist. Und ich finde, das ist ja mal dann so super.
Und es war schöner Sex, also es hat gut geklappt.
Ja, also genau, sie war sehr,
ja.
Ich habe jetzt natürlich nicht gefragt, wie war der Sex, aber sie hat eben gesagt, Ma, das hat voll gut funktioniert mit der Lusttorte und sie haben eben drüber geredet und sie haben wieder Sex gehabt und mir geht's halt voll gut damit.
Schön.
Und ich finde, das ist halt so ein Vale la Pena-Moment.
Ich finde, das nehmen wir jetzt in unser Repertoire auf.
Ja.
Vale la Pena.
Ja, schau,
jetzt habe ich schon richtig schön ausgesprochen.
Und ja, ich glaube, das ist einfach das, was unseren Beruf ausmacht.
Ja, solche Momente, das stimmt. Darauf arbeiten wir hin. Jetzt hast du am Anfang erwähnt, dass wir ja in der Praxis auch sehr viel hands-on arbeiten, also am Körper. Und wir haben ja gemeinsam einen Palpationskurs auch besucht für vaginale und anale Palpation. Was war dein lustigster oder unvergesslichster Palpationsmoment?
Gibt es da einen? Tatsächlich glaube ich, wie ich es nochmal geübt habe, weil ich finde, das ist einfach, ja, mir war es wichtig, dass ich das nochmal übe, bevor ich dann richtig in die Praxis losstarte, weil unser Praxistag war ja jetzt, finde ich, nicht super. Ich meine, ja, man hat jetzt nicht 10 verschiedene Vaginas durchpalpiert.
Mhm.
Und ich mir gedacht habe, okay, ich palpiere einfach noch bei Freundinnen und Freunde und Familienmitglieder.
Wirklich?
Ja, also bei meiner Mama und bei meiner Tante habe ich das gemacht. Echt? Das war okay. Gar kein, und das irgendwie so von Frau zu Frau ist ja gar kein Thema, aber wie du ja bereits erwähnt hast, haben wir ja auch die anale Palpation gemacht. Und es gibt halt auch Krankheitsbilder bei Frauen, wo ich finde, dass die anale Palpation besser funktioniert als die vaginale.
Mhm.
Und da habe ich halt meinen Mann gefragt. Und der war jetzt so, muss das sein? Und ich so, ja, das ist ja nur zum Üben, jetzt stell dich nicht so an. Und er so, wirklich jetzt? Und ja, ich würde sagen, der Übungsprozess war, ist nach hinten losgegangen. Es war jetzt nicht so, ja.
Okay.
Nicht so smooth wie bei dir, Lena.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, mein lustigster Palpationsmoment war tatsächlich die anale Palpation, die du bei mir durchgeführt hast im Zuge des Kurses. Weil ihr müsst euch bitte mal das bildlich vorstellen. Es war ein Fortbildungsraum und da sind so Bänke gestanden wie in der Schule. Also aber liegen.
Liegen, ja.
Ja. Und ich glaube, wir waren mindestens 35 Personen in diesem Raum.
Hm.
Mindestens. Der war boom, voll. Also gerade so, dass wirklich jede Bank waren 2 bis 3 Leute.
Mhm.
Und ohne Abschirmung, ohne Wände. Und dann sind einfach die Hälfte der Leute auf den Bänken gelegen mit nacktem Hintern. Und die andere Hälfte hat da anal palpiert. Und das war wirklich, also für mich war das extrem ein kurioser Moment. Und ja, das werde ich, glaube ich, nie vergessen, deine Palpation bei mir. Es war, sag ich mal, nicht die angenehmste Situation.
Aber ja, so haben wir uns noch näher kennengelernt.
Ja.
aber warum haben wir uns dann entschieden, von der Praxis ein bisschen Abstand zu nehmen? Weil Physiotherapie ist ja viel hands-on. Wir lernen ja auch in der Grundausbildung keine Diagnose durch die Hose. Boah, dieses Spruch werde ich never ever vergessen.
Mhm.
Und es war ja auch eine Frage, wo wir vor einigen Wochen in Innsbruck einen Vortrag bei einem Beckenbodensymposium halten durften.
Mhm.
Was sind dann die Vorteile von Online-Physiotherapie?
Es gibt sehr viele Vorteile und ein Grund, warum wir uns dafür entschieden haben, war vor allem, weil es so viele Frauen betrifft, dass wir das gar nicht in der Praxis unterkriegen würden. Und zweitens, es ist ein sehr schambehaftetes Thema und viele Frauen gehen das einfach gerne anonym an und das ist online natürlich auch am besten möglich.
Und was ist mit den Patienten, die sagen, eine Übung habe ich gemacht und die vier Übungen, die wir vorher gemacht haben in der Praxis, die habe ich vergessen.
Oh ja, never ending story. Oder wir haben es sogar aufgeschrieben, aber sie wussten trotzdem nicht mehr, wie es gegangen ist.
Ja.
Und da bietet es sich natürlich auch an, weil man einfach kurz das Handy öffnet, auf die Pelvicwins App drückt und dann plötzlich das Video parat hat mit allen Übungserklärungen.
Und wir haben ja auch ganz viele Studien im Rahmen für diesen Vortrag rausgesucht, der ja vor anderen Physiotherapeutinnen und Therapeuten war, dass es mittlerweile ganz, ganz viele Studien gibt, eben die bestätigen, dass digitale Gesundheitsanwendungen, wo wir ja mit unseren Programmen drunter fallen, einen gleichen Output und sogar manchmal einen besseren Output haben, als wenn man nur zur Physiotherapie geht, weil es eben ja umfangreicher ist. Und das ist ja auch bei unseren Programmen, wir haben ja dann für die Frauen das ganze Jahr das Programm zur Verfügung. Sie können da alle Trainings die ganze Zeit ansehen. Sie können, wenn sie sich unsicher sind, sich das nochmal ansehen, nochmal anhören. Ja, und es geht in die richtige Richtung und wir sind part of it.
Mhm. Yeah. Das heißt, es ist bei den Studien nicht nur rausgekommen, dass es mehr Zeit spart, dass es Kosten spart, sondern dass es sogar die Erfolge wirklich
positiv unterstützt.
Yes.
Also im Großen und Ganzen ab auf unsere Website und mal schauen, was für ein Programm für euch passen kann, dann nutzt ihr bitte einfach unseren Beckenbodencheck, der übrigens ja auch direkt aus der Praxis entstanden ist.
Genau, weil diese Fragen stellen wir auch alle Patientinnen, die zu uns in die Praxis kommen, um herauszufiltern, was brauchen sie denn wirklich. Und kleiner Spoiler, es gibt dort auch ein kleines Kästchen, wo man auch noch etwas dazu schreiben kann, unter anderem auch die Telefonnummer. Und dann kann man sich bei Unsicherheiten natürlich auch bei uns persönlich melden.
Bevor wir jetzt zu den Fragen gehen, die wir von unserer Community bekommen haben, hätte ich noch ein paar Praxis-Hacks von dir gewusst. Was würdest du sagen, wenn dich eine Patientin fragt, wie man das Beste aus der Physiotherapie oder auch aus unserem Online-Programm herausholt für sich selbst?
Ich finde, ein wichtiges Thema ist immer das Routine-Setzen. Dass man sich wirklich die Übungen, mit denen man am besten zurechtkommt und wo man die beste Wirksamkeit merkt, zusammenschreibt, weil ich bin immer großer Fan davon, wenn man das auch noch schriftlich hat oder bei unserem Kurs zum Beispiel ist ja der Übungskatalog auch dabei, dass man sich dort die Übung markiert und dass man dann eine Regelmäßigkeit in das Training hineinbekommt. Und ich habe da ein total spannendes Buch gelesen. Ich glaube, ich habe es bei dir zu Hause auch einmal liegen gesehen. Und zwar geht es da um Gewohnheiten schaffen.
Die 1%-Methode.
Ja, die 1%-Methode. Wo es auch darum geht, dass es oft reicht am Anfang, wenn man nur ein, zwei Übungen macht, aber Hauptsache, man macht sie regelmäßig und dann steigert man das Programm. Und das finde ich eine total gute Methode, weil es so den Druck herausnimmt, dass man von Anfang an gleich eine halbe Stunde Training schaffen muss. Und ich glaube, wenn man dann einmal in der Routine drinnen ist, ist es nicht so schwer, neue Übungen zu integrieren oder ja, das Übungsprogramm zu erweitern und somit die Vielseitigkeit im Beckenbodentraining noch aufleben zu lassen.
Und auch hier ein kleiner Spoiler. Wir haben ja in unseren Programmen ganz neu bei der Wochenplanbeschreibung, also wir helfen euch ja da, Routinen zu finden, auch vier Herangehensweisen, die natürlich auch wieder mit Studien, mit sehr, sehr evidenten Studien geprüft wurden, hinterlegt, was so der minimalste Trainingsaufwand ist, wo trotzdem schon ein guter Output raus sieht. Also da gern ab in unsere Programme, um sich da einfach wirklich den perfekten Weg für sich selbst und eine Zukunft ohne Beckenbodenprobleme zu schaffen. Das Coolste oder das Witzigste, was ich immer höre, ist, oder früher jetzt bei den Patientinnen, die ich in der Praxis habe, wie du ja schon gesagt hast, das sind immer schon sehr, also Patientinnen, die wir in der Praxis nehmen, die halt ja wirklich ein Thema haben, die wollen ja dann auch was tun. Aber so bei den Patientinnen oder Patienten, die wir vielleicht im Praktikum betreut haben oder noch vorher in unseren vorigen Arbeitsstätten, dass man sagt, ich habe keine Zeit für die Übungen, die man in der Therapie macht.
Warum kommst du dann in die Therapie, frage ich mich.
Ja, also ich denke mir immer, wir haben ja auch immer wieder die Tipps, so 5 Minuten am Tag, 10 Minuten am Tag. Und ich sage da immer meinen Patientinnen, weil das in der Praxis kommt dann schon mal, wie soll ich das machen, wenn man dann vielleicht nur Job hat oder Kind hat oder andere Hobbys oder keine Ahnung, Prüfungsstress, dass ich da gern sage, schau mal auf deine Bildschirmzeit am Handy.
In your face.
Ja, wir seit Neujahr mein Vorsatz, dass ich die Zeit extrem reduziere. Und es ist trotzdem nur immer erschreckend. Ich meine, wir machen halt auch viel am Handy. Wenn wir telefonieren, ist, glaube ich, schon mal 3 Stunden Bildschirmzeit am Arbeitstag
weg. Ja, und Instagram, Social Media.
Total, aber 10 Minuten.
Mhm.
Also wirklich, ich liebe meine 10-Minuten-Routine. Hast du sie nach unserem Innsbruck-Wochenende weitergemacht? Sag jetzt nicht nein. 10 Minuten am Tag!
Ja, ich werde jetzt die 1%-Methode anwenden.
Mit 1 Minute am Tag zu beginnen.
Ja, wenn ich dafür in die Routine komme, why not?
Ich werde mal gleich schreiben.
Ja, bitte, erinnere mich. Ich glaube, ich brauche so ein bisschen einen Anstoß. Also ihr merkt's, ich sage jetzt nicht wir, auch ich habe manchmal Probleme mit Routinen zu finden, aber gehen wir es gemeinsam an, liebe Pelvic Queens. Schaffen wir uns neue Routinen. Judith, du hast vorher gesagt, wir haben auch eine Followerin-Frage zu unserem heutigen Thema.
Genau, nämlich, finde ich richtig lustig, die liebe Sarah hat uns gefragt, gibt es Patientinnen-Typen, die besonders herausfordernd sind?
Ja. Und zwar finde ich, sind das die Frauen, die mit dem Mindset kommen, sie brauchen so viele Kräftigungsübungen wie möglich und sie müssen so anstrengend wie möglich sein, damit einfach ganz schnell was passiert. Die sind meistens sehr ungeduldige Frauen. Und wenn man.
Die hören nicht dazu.
Nein. Und wenn man dann aber draufkommt, dass sie eigentlich zum Beispiel eher die überaktive Blase haben und sie eigentlich nicht so viele starke Kräftigungsübungen machen müssen oder sollten, dann sind sie oft einmal enttäuscht und glauben, dass es dann nicht so viel bringt. Und das finde ich total schwierig, den Frauen zu sagen, dass diese Übungen genauso wirkungsvoll sind für das Problem, was sie haben.
Mhm.
Dass jedes Problem eben eine andere Herangehensweise benötigt. Und ich finde schon, dass dieses Mindset von diesen Frauen oft aus dem Internet auch stammt, weil man eben Beckenbodentraining hauptsächlich mit der Kräftigung verbindet. Und das finde ich dann schon herausfordernd, weil man bekommt dann selber als Therapeutin auch so ein bisschen das Gefühl, okay, sie will mehr.
Macht man genug,
reicht es wirklich aus? Und dann muss ich mich immer wieder daran erinnern, ich weiß, was für die Patientin am besten ist und das ist halt jetzt nicht so viele Kräftigungsübungen wie möglich einzubauen in den Alltag und da einfach stark zu bleiben bei der eigenen Meinung und das einfach auch zu erklären und deutlich zu machen, das finde ich eine Herausforderung.
Ja, da gehe ich mit dir. Eine spannende Frage habe ich noch. Die Tess hat uns geschrieben, seht ihr euch trotzdem, wenn ihr es online macht, als Physiotherapeutinnen?
Möchtest du zuerst antworten? Mir brennt es auf der Zunge.
Mir brennt es auf der Zunge. Ja, mach.
Sprich ja, es aus. Natürlich. Natürlich. Und das ist, glaube ich, etwas, was uns ja auch hervorhebt von anderen Trainingsprogrammen, dass wir eben aus der Praxiserfahrung schöpfen und aus unserem medizinischen Know-how als Physiotherapeutinnen. Und wir bilden uns ja regelmäßig fort und besuchen physiotherapeutische Fortbildungen und Ausbildungen und ganz deutliches Ja, also definitiv.
Ja.
Du gehst hoffentlich mit, bitte.
Ja, ganz klar. Und wie gesagt, unsere Programme sind ja wie Physiotherapie nur für zu Hause, sagen wir ja immer. Also ich finde, indem wir ja auch mit unseren Kundinnen immer wieder Austausch haben, mache ich hier keine Abstriche, ob ich in der Praxis stehe oder ob ich jetzt via Zoom mal mit einer Patientin mich austausche. Ich habe genauso die Valle-Labena-Erfolge, die unsere Kundinnen mit uns teilen. Und ich glaube, was eine gute Therapeutin ausmacht, ist, dass man brennt für das, dass man den Patientinnen helfen kann. Und wir helfen ganz, ganz viele Frauen. Und ja, das geht online. Und durch das, dass wir ein so breit gefächertes Angebot haben, können wir ganz, ganz vielen Frauen helfen. Und das ist irgendwie so, warum wir uns entschieden haben, Therapeutinnen zu werden.
So ist es. Und unsere Zeit neigt sich leider schon wieder zum Ende. Deswegen würde ich gerne abschließen, Judith, mit einer Frage. Was war dein berührendster Praxismoment?
Ich finde, das ist so schwierig, weil es gibt so auf so viele Arten berührende Momente.
Okay. Hast du eine bestimmte Patientin im Kopf, wo du öfters einfach gerne zurückdenkst an die Therapie mit dieser Patientin?
Ja, ich habe eine Patientin, die habe ich super lang begleiten dürfen, nämlich in der Rückbildung vom ersten Kind und dann in den ganzen 10 Monaten während der Schwangerschaft. Also die ist wirklich, ich war die zweite nach ihrem Partner, die erfahren hat, dass sie schwanger ist und oh, da ist sie gleich gekommen. Und das war, finde ich, so, ja, da war man irgendwie schon so live dabei und die hat einfach eine extrem dramatische Geburt beim ersten Mal gehabt mit Sauglocke, mit extremen Geburtsverletzungen, die sie eben in der Rückbildung sehr, sehr, sehr lange geplagt haben und sie war wirklich so verängstigt in der Schwangerschaft vor der nächsten Geburt und ich glaube, wir haben das in der Therapie so gut herausgearbeitet und eben auch mit, dass mal ihr Mann dabei war, eben wie wir es auch in unserem Geburtsvorbereitungskurs drinnen haben, also in unserem Pelvi-Baby-Programm, dass der Mann eben weiß, was kann er machen, dass da nicht die Hilflosigkeit einfach da ist und die hatte so eine smoothe und für sie wunderschöne Geburt. Mhm. Und ich finde, da fühlt man halt als Mama doppelt mit, wenn man weiß, okay, das war einfach genau so, wie sie sich vorgestellt hat und es war halt, ja, alles, was sie gemacht hat, wert. Bei dir?
Sehr schön. Bei mir war es so eine meiner ersten Patientinnen zum Thema Frauengesundheit, wo trotzdem alles noch ein bisschen neu ist und wo man jeden Erfolg dann so richtig feiert. Und das kann ich mir einfach noch gut erinnern, dass die beim Sex einfach total arge Schmerzen gehabt hat, eine junge Patientin. Und mit der habe ich wirklich so viel gearbeitet, da habe ich auch schon palpiert und so weiter. Und die konnte wirklich ihr Sexleben auch verändern und verbessern. Und das war auch ein total schönes Erlebnis, an das ich gern zurückdenke, wo ich mir denke, ja, da habe ich es geschafft sozusagen. Ja. Also ja, und solche Momente nehmen wir uns immer gerne mit. Und also ich glaube, viele wissen das nicht so, aber wir feiern auch wirklich mit allen Frauen mit, wenn sie ihren Valle-Labena Moment erreichen und uns berührt es auch und wir freuen uns da total mit und ja, ich glaube, das macht einfach die Arbeit mit Frauen auch aus und besonders.
Ja, ich glaube, schöner hätte man das nicht zusammenfassen können. Wir freuen uns, wenn ihr euch an uns wendet, wenn wir feiern dürfen mit euch und euch unterstützen können. In diesem Sinne wünschen wir euch alles, alles Gute.
Und viele Walala Benne. Benner, Benne, Momente.
Benner, hast du schon wieder einen Hunger mit Benne?
Tschüss. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse uns ein 5-Sterne-Rating und aktiviere die Glocke. So verpasst du keine Pelvi-Talk-Folge. Wir freuen uns, wenn du uns auf unseren Social-Media-Kanälen Instagram, Facebook und TikTok folgst und uns entweder dort oder per E-Mail unter office@pelvicwins.com deine heißen Fragen stellst. Bis bald und nicht vergessen, pst, sprich darüber.